Pauline, let's go. Viel Spaß. So, und damit herzlich willkommen an euch, an Sie bei To-Dos. Herzlich willkommen hier im Podcast-Studio live von der Republika. Unser Podcast dreht sich ja um alle Ideen, die die Welt ein bisschen besser machen und um die 17 Ziele, die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Ich bin Kathi Gallus und heute spreche ich im Podcast über die Themen Klimaschutz und Rechtspolitik. Im letzten Wahlkampf wurde nämlich über dieses Thema, vor allem über Klima, zu wenig diskutiert. Und ich möchte mit meiner Gästin über Generationengerechtigkeit sprechen. Ach, ich freue mich sehr, denn auch dieses Jahr hat das Republika ein spannendes Motto, Generation X, Y, Z. Von daher passt dieses Thema wie die Faust aufs Auge. Bei mir ist Pauline Brünger.
Hi.
Hallo, Pauline.
Ich freue mich.
Wie geht es dir?
Du, soweit ganz gut. Ich finde die Republika ja doch einen sehr bisschen überreizenden Ort. Deswegen genieße ich es jetzt auch in dieser abgeschirmten Box hier mit dir.
Du, fühl dich wie zu Hause.
Die nächste Stunde zu verbringen.
Für eine gute Stunde, absolut. Kurzer Daumen-Hoch-Test. Alle hören können uns hören, ja. Alle sind ganz fröhlich und trocken, weil es draußen ja irgendwie regnet, was wir ja brauchen im Wüstenstaat Brandenburg, Berlin. Super. Damit nochmal hallo. Wir machen immer zu Beginn, das liebe ich ja in unserem Podcast, immer so eine Schnellfragerunde. Ich tendiere ja manchmal dazu, viel zu schnell zu reden. Das musst du jetzt aber gar nicht, denn bei der Schnellfragerunde geht es darum, nicht zu schnell zu sprechen, aber spicy und konkret zu antworten. Are you ready?
Ja.
Jetzt, let's go. Was sind die 17 Ziele für dich?
Ein Versprechen daran, dass eine bessere Welt möglich ist. Aber natürlich, ich meine, wir sind nicht auf dem allerbesten Weg. Deswegen ist es bei mir schon auch immer mit so einem flauen Bauchgefühl verbunden, glaube ich, wenn ich über die nachdenke.
Die großen Themen, die dich ja auch beschäftigen, das ist Zukunftsgestaltung, Zukunftsdesign, Transformation, diese Leidenschaft. Was war der Moment oder gab es vielleicht ein Erlebnis, wo du gesagt hast, ja, jetzt muss ich da mal mitmachen und mit dabei sein.
Ich glaube, das wollen Leute so gerne wissen, ne? Was war dein Aha-Moment und dann hat sich alles verändert? Ich glaube, so ist das realistisch wahrscheinlich bei den wenigsten Leuten. Aber ich meine, das allererste Mal, dass ich aktiv geworden bin, da war ich ja noch im Grundschulalter, weil ich es ganz schlimm fand, dass Shell in der Arktis nach Öl bohren wollte. Und da wollte ich was gegen machen.
Das hast du auch gemacht. Da gehen wir gleich nochmal durch deinen Lebenslauf durch. Ich freue mich, dass du auf jeden Fall da bist und ganz viele Geschichten auch. Und politische Forderungen mit im Gepäck hast. Letzte Schnellfrage, was machst du denn den ganzen Tag? Nimm uns mal ganz kurz mit, nicht nur in deine Gedanken, in das, was dich gedanklich umtreibt, sondern auch, wie du da so einen Arbeitsalltag für dich aussieht.
Also momentan meine Bachelorarbeit schreiben. Da gebe ich mir Mühe, das zu priorisieren und das tatsächlich jeden Tag zu machen. Ansonsten, ich mache hier ein Ehrenamt bei Fridays for Future. Wir sind ja alle nicht fest angestellt oder so. Das bedeutet, das ist auch kunterbunt, mal hier, mal dort. Aber für mich nimmt das natürlich einen großen Teil meines Tages ein. In Köln, wo ich gerade lebe, ne, einmal die Woche zum Plenum, da gemeinsam Dinge tun, Aktionen sich überlegen. Aber ich verbringe auch sehr viel Zeit in Telefonkonferenzen, wo wir unsere Kampagnen planen und vieles, ne, bevor man das jetzt auf der Straße, den großen Protest sieht, das braucht ja dann doch sehr viel Vorarbeit, sehr viele Gespräche. Und das ist dann ganz viel, ja, recht unspektakuläre Hintergrundarbeit und dann sehr viel auch im digitalen Raum, weil wir natürlich über ganz Deutschland zusammenarbeiten daran.
Wie machst du es dann? Vormittags irgendwie Bachelorarbeit schreiben und nachmittags ein Call? Also kann man das so 50-50 aufteilen? Oder
also ist
das für dich so eine Effizienzmethode?
Nee. Also ich sag mir jetzt, diese Woche bin ich ja jetzt noch auf der Republika und nächste Woche, da muss ich in so einen Fokusmodus kommen. Also ich erzähle es jetzt hier, bevor es gut funktioniert.
Super,
aber der Plan, ist vielleicht auch ja gut, ne, so Accountability, dass mich dann jemand drauf festnageln kann. Aber Pauline, das hast du doch im Podcast gesagt. Also mein Ziel ist eigentlich, jeden Morgen in die Bib zu fahren und dann ein paar Stunden was zu machen und mich wirklich erstmal bis zum Mittagessen auf jeden Fall mit nichts anderem zu beschäftigen. Und dann so die anderen Sachen irgendwie, ja, dann danach.
Und dann kommt
legen.
Aber so das Handy wieder aus der Tiefe der Tasche.
Ja.
Dann geht's wieder los.
Genau, dann öffne ich meine Messenger, meine E-Mail auf dem Laptop. Mal gucken. Also wünscht mir Glück.
Toi, toi, toi. Ich ruf dich an und frag mal, wie es so läuft. Also bei mir, ihr habt's gehört, ist Pauline Brünger. Pauline wurde 2001 in Köln geboren. Damit ist ihr Alter auch klar. Das darf man noch so diplomatisch formulieren. Und du bist aber seit deiner Kindheit Mitglied bei Greenpeace und du hast mit 17 Jahren immer freitags schon, das war dann 2018, angefangen, als eine der ersten in Deutschland nicht zur Schule zu gehen. Sozusagen, sondern auf die Straße. Und du bist jetzt Sprecherin von Fridays for Future Deutschland. Und wir haben es gehört, du bist gerade mittendrin, Bachelorarbeit, du studierst Philosophie, Politik und Wirtschaft an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Und in deiner Arbeit ob jetzt in der Bib oder eben unterwegs auf der Straße, Aktivismus, du verbindest Klimaaktivismus oft mit Systemkritik. Also Pauline, toll, dass du da bist. Ich weiß, die Republika ist immer super busy, von daher sage ich immer an alle meine Gäste, danke, danke, dass ihr euch Zeit genommen hast, dass du dir Zeit genommen
Mega
hast.
Mega gerne, ich freue mich voll.
Und da sind wir schon beim Thema Republika. Das ist ja auch so eine Plattform für unterschiedliche Themen. Was hat dich hier heute auch beschäftigt?
Ich habe heute ja meinen eigenen Vortrag gehalten und habe es deswegen auch ehrlicherweise noch gar nicht geschafft, heute irgendwas anderes mir anzugucken. Aber ich durfte über ein Thema sprechen, was mir wirklich seit ganz langer Zeit so wahnsinnig auf der Seele brennt. Ich gehe da jetzt nicht zu tief rein, aber ganz grob habe ich über den europäischen Emissionshandel gesprochen, also die Bepreisung von CO2, insbesondere wenn es ums Heizen und den Verkehr geht. Und der kommt in anderthalb Jahren wahrscheinlich und dann kann man davon ausgehen, dass Heizen, aber eben auch Tanken mega viel teurer werden. Und das ist, glaube ich, also hat aus Klimaperspektive eine ganz wichtige Funktion, also der ist wichtig, den müssen wir auch verteidigen, aber der ist gerade halt total unsozial ausgestaltet und der wird ganz viele Menschen vor riesige Probleme stellen und ich glaube, dass wir gerade einfach überhaupt nicht darauf vorbereitet sind, damit umzugehen, also dass Leute dann ja auch Ängste haben werden, Frust haben werden und die Regierung gerade eben auch überhaupt nicht die Maßnahmen ergreift, die dafür sorgen würden, dass es jetzt wirklich nicht zu schlimmen Belastungen kommt. Und ja, da genau, durfte ich meinen Vortrag drüber halten, habe danach auch noch mit voll vielen Leuten mich unterhalten dürfen und war irgendwie total froh, dass das da dann, also hier jetzt mal so resoniert hat und viele Leute mir dann auch gespiegelt haben, ja, klingt wirklich so, als müsste man da mal mehr rangehen. Also das ist so das, was bis jetzt mein Tag...
Wer müsste da mehr rangehen? Weil wir sind ja alle ein bisschen abgelenkt durch die ganzen Krisen, durch die ganzen Kriegen, durch die ganzen Headlines, durch irgendwie diese verrückte Welt, in der wir leben. An wen guckst du da oder an wen würdest du da gerne
Ich habe einen ganz breiten Blick da drauf. Also wenn wir jetzt über dieses konkrete Feld sprechen, ist das natürlich eine Verantwortung von der Bundesregierung. Also die muss dafür sorgen, dass es am Ende nicht das Szenario gibt, dass der Preis für eine Gasheizung massiv steigt, Leute dann ganz hohe Kosten haben, aber es sich zum Beispiel gar nicht leisten können, auf eine günstigere Wärmepumpe umzusteigen, weil die Investitionskosten, also die Anschaffungskosten so hoch sind. Und da dafür zu sorgen, dass alle Leute diesen Umstieg eben schaffen können, dass gegebenenfalls ein Klimageld als Ausgleichsmechanismus ausgezahlt wird. Aber, und ich glaube, da habe ich auch heute versucht, mehr anzudocken, ich denke, das ist doch auch eben eine zivilgesellschaftliche Aufgabe. Das wissen wir ja aus der Vergangenheit, da habe ich viel Erfahrung mitgemacht. Politik bewegt sich selten einfach so. Und das ist was, wo man Druck aufbauen muss und auch was, wo ich eben denke, man muss sich jetzt darauf vorbereiten, dass da am Ende nicht die Rechten, die AfD, dieses Narrativ komplett vereinnahmen und die Einzigen sind, die sagen, wir haben hier ein Problem mit hohen Preisen und die Konsequenz muss sein, wir müssen den Emissionshandel abschaffen. Wir wollen hier sagen, wir haben Probleme mit hohen Preisen und Leute können sich was nicht mehr leisten, aber die Lösung ist nicht, den Emissionshandel abzuschaffen, der ist wichtig für den Klimaschutz, sondern die Lösung ist dafür zu sorgen, dass alle Menschen den Zugang dazu haben, sich klimafreundlich von A nach B zu bewegen und klimafreundlich ihr Zuhause zu beheizen und eben auch bezahlbar.
Was muss jemand über den europäischen Emissionshandel wissen, aber auch verstehen, um mitreden zu können, um diese Verbindungen auch zu verstehen und zu wissen? Weil manchmal geht es ja auch darum, erstmal so eine Basis auch aufzubauen. Ja. Was würdest du da auch so ein bisschen als Erklärbärin?
Als Erklärbärin
erzählen?
Das ist eine gute Frage, weil es ist ja wirklich mega komplex und ich bin da selber noch dran, wie kriegt man das jetzt gut zusammen, ohne dass man da jetzt eigentlich erstmal eine VWL-Vorlesung vorher besuchen muss. Ne? Das ist ja keine, also funktioniert ja keine wirksame Kommunikation über solche Themen. Aber ich glaube, grundsätzlich zu wissen, dass es geht darum, dass es man nicht einfach ohne was dafür zu bezahlen, das Klima kaputt machen kann. Das hat ja Kosten. Also die sehen wir durch Überschwemmungen, durch Hitze. Und dafür zu sorgen, dass diejenigen, die dann den Ausstoß verursachen, auch dafür bezahlen müssen. Und das ist ein ganz wichtiger Mechanismus und der dann auch dafür sorgen kann, dass Menschen eben aufgrund eines Preisanreizes ihr Verhalten verändern. Aber was eben dabei auch ganz wichtig ist, ist zu sagen, das funktioniert natürlich nur, wenn man das gleichzeitig sozial ausgestaltet. Und das ist, glaube ich, was, wofür wir uns alle einsetzen müssen und da sehr bedacht bleiben müssen, also uns nicht von so einer Panikmache der Rechten mitreißen zu lassen, die jetzt sind, oh, das ist ganz schlimm, die Preise werden exorbitant steigen, niemand kann sich mehr was leisten, so wird das nicht sein. Ne?
Was sagst du denn dann dagegen? Also wenn du jetzt so ein Reel machen würdest, was wäre dann der Titel für dein Reel, wenn du gegen so ein Narrativ steuern
gegen so ein Narrativ? Ich glaube, dann muss man einmal aufzeigen, dass also die AfD beruft sich damit auf sozusagen die Worst-Case-Szenarien. Und es kann tatsächlich passieren, dass die Preise relativ stark steigen. Aber es gibt einen ganz einfachen Trick, um die Preise zu senken.
So, let's go.
Und der einfache Trick ist, Klimaschutz umzusetzen. Weil die Preise sind ja deswegen so hoch, weil so viele Leute die begrenzten Zertifikate, also die Erlaubnis, CO2 auszustoßen, die wollen die kaufen. Und wenn ganz viele Leute diese Zertifikate haben wollen, dann steigt der Preis. Aber wenn die Nachfrage nach diesen Zertifikaten gar nicht mehr so groß ist, weil ganz viele Leute sagen, ja, brauche ich jetzt auch nicht unbedingt, weil ich habe ja hier auch meine ökologische Heizung oder ich kann auch den ÖPNV nutzen, weil der bei mir ausgebaut worden ist oder ich kann mir ein E-Auto leisten, dann sinken auch die Preise. Und dann schaffen wir es, dass es keine soziale Belastung gibt und dass Menschen umsteigen und wir am Ende alle klimafreundlicher und bezahlbar leben können.
Mhm. Pauline, du hast gerade noch einen anderen interessanten Satz gesagt. Du hast gesagt, man muss ja auch Druck aufbauen, weil manchmal oder meistens verändert sich ja die Politik nicht von alleine. Wie oft wirst du von Politikerinnen angerufen pro Woche und wie oft rufst du aber auch pro Woche mal in verschiedenen Ministerien an? Was wäre da so die Quote? Nimm uns mal kurz mit. Wie oft wirst du angerufen?
Ich glaube, ich kann das gar nicht pro Woche sagen, weil so ist das nicht.
Also ist meine andere Frage einfacher zu beantworten, wie oft du anrufst?
Ja, ich glaube, was man dazu sagen muss, Druck entsteht ja nicht dadurch, dass ich anrufe. Also wenn ich glauben würde, dass ich anrufen kann und dann ändert sich was, würde ich die ganze Zeit rumtelefonieren. So, aber ich mach das ganz selten, aber eben auch, weil PolitikerInnen nicht auf einen Anruf hören. Also so funktioniert das nicht. Die wollen ja nicht mir persönlich einen Gefallen tun und es ist ja auch nicht so, zumindest hoffe ich das, dass die das Thema gar nicht auf dem Schirm haben, sondern da stecken ja ganz andere Überlegungen hinter. Also,
aber als Sprecherin für Fridays for Future hast du ja nicht nur dich als Privatperson.
Nee, genau. Ja. Aber da geht es dann ja trotzdem darum, das haben wir in den letzten Jahren gemerkt, es gab ja eine Zeit, da haben alle Parteien sich den Klimaschutz auf die Fahne geschrieben. Warum? Weil sie wussten, wenn sie das nicht machen, dann werden sie abgestraft von den Wählerinnen und Wählern. Und mittlerweile hat sich ja das so ein bisschen gedreht. Also, dass ganz viele Parteien, ich würde sagen, auch fälschlicherweise das Gefühl haben, Klimaschutz ist so ein Verliererthema. Wenn man da zu viel drüber redet, das wollen die Leute eigentlich gar nicht mehr. Und deswegen macht man das nicht. Und deswegen ist ja unser Ansatz, wir sind ja keine Lobbyorganisation im klassischen Sinne, von wir treffen uns möglichst oft mit PolitikerInnen auf einen Kaffee, dann mögen die uns ganz gerne und dann wollen die uns mal so einen Gefallen tun. Sondern was unser Ansatz ja immer schon war und auch weiterhin ist, es dafür zu sorgen, dass wir, ich finde, das ist eine ganz schöne Metapher, also wenn die Politik sozusagen ein Boot ist, ne, was im Meer steuert, dann wollen wir nicht das Steuer übernehmen, aber wir verändern so die Wellen, auf denen es sich bewegt und was überhaupt für Möglichkeiten da sind. Wir verändern Gesellschaft und wir verändern dadurch eben auch, was es für Anreize, aber auch Zwänge für Politik gibt, zu handeln.
Aber wenn ich bei dem Bild bleibe, dann bin ich in hohen Wellen, niedrigen Wellen und düppel da mit meinem Segelboot so ein bisschen rum oder mit welchem Boot auch immer. Aber wenn ich kein Ziel habe, dann kann ich nach links, rechts, Norden, Süden, Osten, Westen fahren wollen und ich komme trotzdem nicht an, weil ich ja gar nicht weiß, wo ich hinkomme, also hinfahren möchte.
Nein, das oder Ziel, muss natürlich, total, noch hoch das sein, Ziel muss natürlich total klar sein, aber ich denke einfach nur, dass Politik erst dann wieder handeln wird, wenn sie merken, es gibt ein gesellschaftliches Interesse dahinter oder potenziell auch ein wirtschaftliches Interesse. Also das muss jetzt nicht nur ein gesellschaftliches sein, aber am Ende, das ist ja auch ein ganz großes Problem, wenn wir über Klima sprechen. Da haben wir es ja mit einem wahnsinnig langfristigen Phänomen zu tun, aber die Wahlzyklen sind ja ganz kurz. Also die Abgeordneten im Deutschen Bundestag, die werden für 4 Jahre gewählt und die haben ein Interesse daran, in 4 Jahren wiedergewählt zu werden. Und deswegen ist das für die einfach, also das ist schlecht, aber deswegen ist das für die wichtiger, dafür zu sorgen, dass die WählerInnen sie gut finden, als dafür zu sorgen, dass in 20 Jahren es unserem Planeten gut geht. Und ich glaube, da kann man natürlich, das machen wir auch, mit denen persönlich ins Gespräch kommen, da kann man moralisch appellieren, aber am Ende glaube ich doch, dass die ganz große Kraft schon auch darin liegt, dass von der Gesellschaft das eingefordert wird und dass es da eine starke Bewegung gibt, einen klugen und sinnvollen Diskurs. Und
was passiert aber dann gerade, wenn weniger Menschen auf die Straße gehen, weil wir sind momentan, wir hatten eine sehr hohe Welle, ganz tausende von Menschen. Ich meine, Fridays for Future hat ja die ganze Straße des 17. Juni war voll mit ganz vielen Plakaten. Ja? Und es waren nicht nur tolle Bilder, es war auch eine große Welle. Ist jetzt aktuell mit anderen Themen belegt, beziehungsweise sind einfach vielleicht auch weniger Menschen von der Anzahl her auf der Straße. Was machen wir jetzt, damit Klimaschutz nicht untergeht?
Das ist eine ganz große Herausforderung. Also, und wir haben ja, das ist, sage ich mal, die gute Botschaft, wir haben ja gesehen, dass wir mit diesen Protesten vor ein paar Jahren einen ganz großen Effekt tatsächlich auf die deutsche Klimapolitik hatten. Also das ist dann teilweise auch ein bisschen zeitverzögert, weil ein Gesetzgebungsverfahren, das braucht dann ja auch ein bisschen, ne? Das kommt dann nicht am nächsten Tag. Aber wir haben, also wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie die EU im Klimaschutz dasteht, hat sich der Erwärmungspfad der Europäischen Union um ein ganzes Grad verbessert seit dem Beginn von Fridays for Future. Also das ist enorm, ne? Und auch Zahlen, wo ich denke, die hat niemand im Kopf. Also das allgemeine Gefühl ist ja eher so, boah, wir sind total gescheitert, jetzt ist die Klimabewegung weg, was machen wir?
Aber führt ihr das auf euren Aktivismus zurück, auf Fridays for Future? Gibt es da Zahlen für oder ist es grundsätzlich die Großwetterlage, dass wir mehr Wetterereignisse, mehr Wetterextreme, mehr Klimaschäden auch haben? Weil das jetzt auf eine Bewegung zurückzuführen, ist eine steile These.
Genau, also ich meine, gesellschaftliche, politische Veränderung ist ja wahnsinnig komplex. Und ich denke, das vermessen wäre zu sagen, wir sind ja die Einzigen, die das zu verantworten hatten. Aber die Forschung, die es dazu gibt, die Äußerungen, die man hört, auch das, was PolitikerInnen selber sagen über, wie haben sie in dieser Zeit damals Entscheidungen getroffen, weist schon sehr eindeutig darauf hin, dass das einen sehr enormen Effekt damals hatte. Das ja einen großen Einfluss, denke ich, auch auf Wahlergebnisse hatte, weil Klimaschutz ein wahlentscheidendes Thema für WählerInnen geworden ist. Die Parteien profitiert haben, bei denen das sehr glaubwürdig war, da dann andere Parteien nachziehen mussten, um nicht total zu verlieren. Und genau, können wir gerne nochmal die Studienlage uns genauer angucken.
Aber, Themen, ja, absolut.
Aber es gibt da doch auf jeden Fall auch Forschung zu, die sagt, diesen Zusammenhang, den gibt es in der Tat.
Spannend. Wenn wir nicht mehr jetzt im nächsten Schritt vielleicht nicht mehr nach hinten schauen, sondern nach vorne.
Wo stimmt, da hattest du auch eigentlich nachgefragt.
Wo wir hinsegeln wollen. Und wir haben ja jetzt sozusagen die Ampelregierung, wo ja auch Klimaschutz sehr prominent stattfand, vor allem im Wahlkampf und dann eben auch in dem Ampelkoalitionsvertrag. Jetzt haben wir einen neuen Koalitionsvertrag unter der neuen Bundesregierung, unter CDU, CSU und SPD. Gib uns mal kurz so ein Thermometer. Von deinem Puls oder von dem, was du dort siehst im Koalitionsvertrag in Bezug auf Klimaschutz, weil jetzt ja auch viel, und das haben wir in dem Podcast auch ganz oft diskutiert, Klimaschutz sofort mit Sicherheit in dem Nexus diskutiert wird. Wie bewertest du gerade den Koalitionsvertrag?
Schlecht. Also
Nullnote? Hast du eine?
Naja, also eine 4 wäre ja ausreichend und das würde ich sagen, ist es nicht. Also mangelhaft bis ungenügend. Also das wäre tatsächlich mein Urteil. Und das Problem ist da ja so ein bisschen, diese Regierung, okay, ich roll's nochmal anders auf, ne? Es sind viele Worst-Case-Szenarien nicht eingetreten. Das ist die gute Nachricht. In diesem Wahlkampf wurde Klimaschutz ja wahnsinnig zerrissen. Die Forderungen haben sich total gehäuft von, man muss Klimaziele aufweichen, Maßnahmen rückabwickeln. Und wenn man sich da jetzt den Koalitionsvertrag anschaut, ist in ganz vielen Szenarien, also in ganz vielen Bereichen hält man Kurs. Nicht in allen komme ich gleich drauf, aber in vielen schon. Das Problem ist nur, dass wir vorher schon nicht auf einem guten Kurs waren. Also wir haben in Deutschland Klimaziele uns gesetzt, die ja immer so als die Messlatte gelten. Die Klimaziele sind nicht mit dem 1,5-Grad-Ziel und mit dem Pariser Klimaschutzabkommen vereinbar. Also selbst wenn wir die Ziele einhalten, machen wir zu wenig. Und diese Ziele sind wir auch nicht auf einem guten Weg, die einzuhalten. Und dazu kommt eben jetzt doch eine Regierung, die insbesondere in einigen Bereichen Maßnahmen vorschlägt, Entscheidungen gerade trifft, die uns in eine ganz falsche Richtung lenken. Also ich glaube, was mich da am allermeisten dran beschäftigt, ist dieser krasse Fokus auf fossiles und klimaschädliches Erdgas, was Merz total fördern möchte, x neue Gaskraftwerke bauen möchte und auch nicht mit der Perspektive von, wir brauchen die kurz, aber wir nutzen so wenige wie möglich und dann gehen wir wieder raus, sondern also diese Perspektiven haben da überhaupt keinen Raum drin in Deutschland soll jetzt angefangen werden, nach Erdgas zu bohren, das zu fördern, was wir eigentlich bislang in Deutschland nicht haben. Also wir sind da wirklich auf so einem fossilen Trip, wo man das Gefühl hat, da kommt jetzt ganz viel rein, wovon wir uns doch eigentlich gerade lossagen sollten. Und da mache ich mir riesige Sorgen, dass wir da eine ganz gefährliche Fahrtabhängigkeit reinrutschen. Wir haben es geschafft, jetzt von der Kohle wegzukommen, aber statt die logische Alternative zu wählen, und zwar zu sagen, wir setzen auf ein erneuerbares System, da jetzt die Gaskraftwerke hochzufahren, ne, alles aus der Erde zu holen, macht mir riesige Sorgen, vor allen Dingen auch, weil wir da in der Debatte ja noch so weit zurückstehen. Also bei Kohle ist irgendwie allen klar, das ist scheiße. Aber über Gas, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich habe das Gefühl, viele Leute können da auch gar nicht so viel mit anfangen. Dann gibt es da natürlich auch eine große Lobby, immer Gas als Brückentechnologie, die das auch total schön redet, obwohl wir eigentlich wissen, dass die Klimaschäden eben ganz, ganz enorm sind. Kurzfristig gesehen ja sogar schädlicher sind als von Kohle. Und da gibt es bislang einfach noch eine sehr geringe Gegenbewegung, auch glaube ich, weil es an Informationen fehlt und sich die Bewegung da noch nicht formiert hat.
Also doch öfter die Gaslobby vielleicht anrufen als die Politiker, damit man die Gaslobby nochmal oder was?
Also
so
wenn
die
du
Methode
einen Trick
dann?
Hast, also wenn du einen Trick hast, ja, also was wir jetzt gerade machen, also Gas ist ja auch ein ganz breites Thema und deswegen. Wir sind, ich sage das jetzt mal, in einer explorativen Phase, um auch zu schauen, was funktioniert, aber eben auch zu gucken, es gibt eben ganz viele Angriffspunkte. Also wenn jetzt die neuen Kraftwerke hochgezogen werden, ist das natürlich auch ein guter Ort, um da hinzugehen und zu sagen, dieses Kraftwerk, das kann es nicht geben, das ist eindeutig eins zu viel. Wir kennen ja jetzt schon viele der geplanten Förderorte.
Aber was plant
für
ihr denn
fossiles
so?
Gas. Also wir haben zum Beispiel
ein bisschen aus so einem Playbook gesprochen oder behind the scenes.
Ja, also ich war jetzt gerade, ich glaube vor 3 Wochen, bin ich nach Bayern gefahren, nach Reichlingen, ein ganz kleines Dorf in Bayern, total unscheinbar. Und da soll jetzt das erste Mal nach Erdgas gebohrt werden. Da stehen jetzt die Probebohrungen an und da gibt es jetzt schon seit einiger Zeit auch eine lokale Initiative von AnwohnerInnen, die sich eben dagegen organisiert. Auch weil das eben ganz, also schlechte Folgen für die Menschen dort vor Ort hat. Es geht da um Trinkwasserverschmutzung. Und mit denen tun wir uns zusammen und haben da jetzt vor Ort eine Demo gemacht mit über 1000 Menschen. Also muss ich das wirklich vorstellen, so einem ganz, ganz kleinen Dorf. Und
mehr Demonstrantinnen als vielleicht Dorfbewohnerinnen,
ja, da müssen wir jetzt nochmal nachschauen, wie viele Leute in Reichlingen dann tatsächlich, tatsächlich leben. Genau, aber ganz viele Leute auch aus den umliegenden Städten, die da angereist sind aus Bayern und versuchen darüber, also ich finde, da kann man ja auch immer gut an die erfolgreichen Kämpfe der Klimabewegung zurückdenken. Und ich denke, da waren wir schon immer dann stark, wenn es eben auch sehr konkrete Kristallisationsorte gab. Also etwas, woran man den Konflikt festmachen konnte, aber auch etwas, was die Bewegung zusammengebracht hat, weil man an einem Ort war, weil man eine gemeinsame gelebte Erfahrung hatte.
Aber und es ist ja ein Ort der Konfrontation und der absoluten Reibung. Da muss ja die Polizei auch immer mit aufpassen, dass es vielleicht auch keinen Knall vor Ort gibt in unterschiedlichen Variationen.
Ich glaube, das kommt dann ja darauf an, was du machst. Ne? Also ich meine, bei der Kohle können wir uns auch zurückerinnern an Ende Gelände. Die sind dann damals in die Gruben rein, haben da blockiert. Das ist dann, glaube ich, schon was anderes, als wenn du dann da wirklich einfach mit einem Demozug langläufst.
Absolut, ja, das sind 2 Paar Schuhe. Ja, absolut, ja.
Aber natürlich ist das ein Ort der Konfrontation, aber hat, glaube ich, eine ganz große Bedeutung, um überhaupt den Konflikt sichtbar zu machen, der ja gerade total totgeschwiegen wird, beziehungsweise eben von vielen Interessensgruppen ja auch ganz andersrum dargestellt wird. Also da ist Gas ja überhaupt gar kein Problem, sondern da ist das die große Lösung, der Heilsbringer, whatever. Aber da wird gar nicht drüber gesprochen, was das eben für ganz verheerende Auswirkungen hat.
Aber Konfrontation klingt irgendwie so alles andere als konstruktives Gespräch.
Findest du?
Ja. Findest du nicht?
Ich glaube, es braucht beides. Aber wir werden ja, also man muss sich doch klar machen, das ist doch ein echter Konflikt. Den Konflikt, den denken wir uns ja nicht aus, sondern es gibt einen realen Konflikt zwischen dem Interesse, eine lebenswerte Zukunft zu haben, diesen Planeten zu schützen, Lebensgrundlagen zu schützen, dafür zu sorgen, dass unsere Ökosysteme nicht kollabieren und zwischen denjenigen, die Profite machen wollen mit fossiler Zerstörung und denjenigen, die auch kurzfristige wirtschaftliche Interessen einfach viel höher priorisieren als das langfristige Wohlergehen von meiner und von zukünftigen Generationen.
Ich glaube, ich habe einfach so eine kleine Friedenstaube im Herzen, wo ich immer
sage... Ich verstehe das ja auch und ich glaube auch, dass wir ja in einer Zeit leben, das ist eine Frage, die ich mir ganz viel stelle, wo wir ein ganz großes Problem mit Polarisierung haben und ganz viel Konflikt und Menschen, die nicht mehr gut miteinander ins Gespräch kommen können.
Und dadurch ja auch nicht mehr wollen, wenn sie nur noch auf Konfrontation, klar, und auch diese Bilder, die man da ja dann auch sieht, das zeigt jetzt nicht, dass man sozusagen für ein Gespräch da ist, sondern man ist für Konfrontation und Konflikt da.
Das war damals nicht so in Reichling. Da haben wir, also wir haben uns auch aktiv Mühe gegeben, weil wir uns natürlich diese Fragen auch umtreiben. Aber wir sind da hingekommen, es gab ganz großen Kuchen, wo alle AnwohnerInnen mitessen konnten. Wir hatten Blumen dabei, die wir verschenkt haben an die Kinder im Dorf, sind mit vielen Leuten ins Gespräch gekommen. Nicht, dass die Gespräche alle gut waren. Also ich habe mich da auch mit einer Frau unterhalten. Also genau, das, in dem Dorf ist die Meinung einfach sehr, sehr gespalten und eine, die da schon auch sehr ablehnt dann gegenüber dem war, was wir gemacht haben. Aber ich glaube, da gibt es schon eine, ja, Leute sind da schon, wissen schon, dass man da natürlich drauf achten muss. Aber ich würde dir auch darüber hinaus total zustimmen, dass das eine ganz große Herausforderung gerade ist, weil wir wissen, so wie aktuell Politik funktioniert, wie aber auch Medien funktionieren, wir haben das, ich erzähle dir mal davon, ne? Wir haben in den letzten Jahren uns so viele Gedanken drüber gemacht. Wie können wir konstruktive Projekte umsetzen für den Klimaschutz? Und eine Sache, die wir gemacht haben, ist total cool. Wir haben ein so Solarcamps gemacht, 2 Wochen lang, wo sich junge Menschen freiwillig dazu ausbilden lassen konnten, Solarpaneele zu installieren. Die können dann sozusagen nicht den allerletzten Schritten machen, aber ganz viel wirklich auf der Baustelle arbeiten, sind dann dafür zertifiziert. Und das war für uns was, wo wir sagen wollten, wir wollen nicht nur reden, wir wollen irgendwie anpacken, wir wollen auch diese wichtigen Berufe mehr in den Mittelpunkt stellen. Und so erstaunt, wie du mich jetzt gerade anguckst, hast du davon noch nie gehört?
Nein.
Haben wir in vielen Städten gemacht. War total toll. Hat niemand drüber berichtet. Das hat alle nicht interessiert, wenn die letzte Generation parallel auf der Straße geklebt hat.
Und eigentlich haben wir das große Thema ja von Fachkräftemangel und Co. Und das
ja genau,
super,
das hat, ne, super, genau, also da, ja, kann man so viel draus machen. Und das ist immer das Dilemma, vor dem man steht. Was nimmt man in Kauf, damit überhaupt über dein Thema gesprochen wird? Und ich glaube, wir haben da auch als Akteur natürlich eine große Verantwortung und gleichzeitig haben wir es einfach mit widersten Umständen zu tun in einer Zeit, wo ja das Thema ja einfach ganz oft auch nicht im Mittelpunkt steht, dann zu gucken, wie kann man dann darüber sprechen.
Das ist ganz spannend, Pauline, weil das bringt mich so ein bisschen zu dem Thema mehr selber machen, mehr ins Machen kommen. Da hast du auch ein Buch dazu mitgeschrieben. Das heißt, wir haben die Macht, ein Handbuch fürs Einmischen in Politik und Gesellschaft. Hast du mit veröffentlicht. Hast du da nochmal so einen Hack, den wir nochmal hier dann auch in die Show Notes packen können?
Ich glaube nicht den einen Hack, aber ich mache es andersrum. Aufpassen, dass man nicht drauf reinfällt, wenn die Gegner dir sagen, dass du nichts bewirken kannst. Also das ist ja ein ganz...
Wie oft hast du das schon im Leben gehört?
Boah, jeden Tag. Nein, das ist übertrieben, ne? Aber das höre ich wahnsinnig oft. Und das ist auch eine Stimmung, die sich selbst in der Klimabewegung breit macht von Menschen, die sagen, wir sind doch am Verlieren, wir haben doch nichts gewonnen. Das war alles für die Katz, was wir getan haben. Und sich da auch klar zu machen, es gibt auch Leute, die ein Interesse daran haben, genau diese Narrative eben zu verbreiten und klein und runterzureden, was man tut, weil die eben ganz genau wissen, wie gefährlich man im System auch werden kann, wenn man sich eben einmischt und aktiv wird.
Aber das ist ja mega anstrengend, da immer on the run und immer voller Passion für das Thema zu sein, weil wenn wir jetzt in parteipolitische Strömungen gucken, da ist ja auch eine Partei aus dem Bundestag geflogen bei der letzten Bundestagswahl, die muss sich jetzt auch neu formieren, aber die haben auch einfach alle Köpfe natürlich ausgetauscht für den sogenannten Neuanfang und ne, let's do it again und better, ja, und sowieso. Das heißt, wie muss man sich auch immer wieder selbst als soziale Bewegung erneuern, damit man diesen Spirit und diese Kraft, diesen Resilienzmuskel immer noch mal ein bisschen mehr draufpacken kann?
Total. Also ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig. Und auch da würde ich sagen, das sind so ein bisschen 2 Standbeine. Ich glaube, das eine ist, dass es schon auch wichtig ist, dass wir was haben, was Bestand hat. Also
In der Bewegung jetzt, bei genau. Fridays for Future. Also,
meinst du Köpfe oder meinst du
eine Basis? Ich meine das mehr auf so einer Ebene.
Gesellschaftlich erleben wir eine total krasse so Zersplitterung, Fragmentierung, Individualisierung. Und ich finde, da gibt es auch ein Phänomen von sozialen Bewegungen, von progressiven Akteuren, ich sag das mal so blöd, so ein bisschen da mitzumachen. Also es kommt ein neues Thema, dann denkst du dir was Neues aus, aber dann bist du ein paar Wochen später wieder woanders. Und es gibt einfach überhaupt nicht mehr so klare Anknüpfungspunkte, Organisationen, wo man auch ein Vertrauen drin hat, wo man weiß, ich möchte was machen, da kann ich hinkommen, das ist eine Anlaufstelle und auch Orte, die dadurch ja einen sozialen Raum schaffen. Ich glaube, das dürfen wir einfach nicht unterschätzen, wie wichtig es ist, dass wir auch, dass das, was wir tun, auch eine Bedeutung darüber hat, dass wir soziale Räume schaffen. Und ich glaube, da auf der einen Seite was zu haben, was so ein bisschen so ein Garant ist und dann darüber hinaus, dass es immer wieder Leute braucht, die mit neuen Ideen nach vorne gehen und auch was Neues sich ausdenken. Und ich sag das jetzt mal so.
Die sind ja unter uns, ne?
Ich weiß nicht, ob die Leute, die das schon lange machen, immer unbedingt die besten neuen Ideen haben. Mhm. Auch in aller Selbstkritik. Also da ist man natürlich in seinen Mustern, da macht man seine tagtägliche Arbeit. Und als wir angefangen haben, freitags die Schule zu bestreiken, da haben wir in dem Sinne ja auch die anderen Umwelt-NGOs, die es gab, auch herausgefordert mit dem, was wir gemacht haben und gesagt haben, nee, so nicht, es braucht was anderes, wir haben das gemacht, das hat funktioniert. Und deswegen mein ganz großer Wunsch wäre eigentlich, ne, das ist natürlich hart und ich glaube, ich darf mich da auch selber nicht aus der Verantwortung rausnehmen. Ich glaube, ich habe auch eine große Verantwortung, immer wieder neu und weiter zu denken. Aber ich finde, das fehlt gerade an ganz vielen Stellen, dass es Leute gibt, die wirklich aktiv die Initiative ergreifen, sondern es gibt so einen Modus, wo ganz viele Leute sind, es gibt ja schon welche, die sich kümmern. Und ne, Fridays for Future, die machen das ja. Und ich bin so, nee, es tut mir so leid, I wish. Ja. Aber Fridays for Future wird es nicht lösen. Und das sage ich als die Person, die seit Jahren da organisiert ist, die das für einen ganz tollen Ort hält, die glaubt, dass wir wahnsinnig wichtige Arbeit machen. We're not going to fix it. So. Und da auch zu sehen, es braucht neue Ideen und es braucht Projekte und es braucht auch Leute, die scheitern mit irgendwas, was sie machen. Aber Menschen, die den Mut haben, irgendwie da was Neues zu machen, neue Geschichten zu erzählen, andere Geschichten von anderen Menschen. Ich glaube, das ist das, was es ganz, ganz dringend jetzt bräuchte.
Kommen wir dann auch, also erstmal danke für deine Ehrlichkeit da auch und für das öffentliche Teilen, weil das hört man auch selten. In Talkshows hat man ja immer nur so 3 Minuten für eine Antwort. Wir nehmen uns jetzt so ein bisschen mehr Zeit, von daher danke, dass du da nochmal auch 2 Sätze mehr dazu verloren hast. Meine Frage zum Thema Generationengerechtigkeit, genau, weil wenn man da auch die Community, diese Bewegung aufbaut, wie verbindest du dann auch in deiner Arbeit oder ihr auch in der Bewegung das Thema Generationengerechtigkeit und Klimaschutz? Und da ist ja auch noch ein Gap sozusagen. Mhm. Wie schaffen wir es da, mehr Kitschmittel reinzubekommen?
In so diese Verknüpfung von den beiden Sachen, meinst du? Also, ich denke,
weil es sind ja auch, Entschuldigung, ein Satz noch, es sind ja nicht nur die Jungen, sozusagen, weil wir hier bei Generation XYZ auf der Republika aus sind. Es ist ja nicht nur Gen Z auf der Straße. Ja. Es waren ja auch Omas gegen Rechts auf der Straße für Klimaschutz. Es waren so viele unterschiedliche Gruppen, unterschiedlicher Generationen in der Bewegung auch aktiv. Und trotzdem schafft man es vielleicht nicht, aktuell beides zusammenzudenken. Generationengerechtigkeit und Klimaschutz.
Also Generationengerechtigkeit, das ist für mich einfach ein ganz wichtiges moralisches Argument für den Klimaschutz, worüber wir auch mittlerweile ja gar nicht mehr so oft sprechen. Aber wenn man sich das wirklich aus einer ethischen Perspektive anschaut, würde ich sagen, und das hat ja sogar das Bundesverfassungsgericht festgestellt, es gibt eine Pflicht, jetzt Klimaschutz zu machen für zukünftige Generationen. Und mittlerweile oder in den letzten Jahren gab es ja auch oft so eine Tendenz dazu, wir haben über Klimaschutz gar nicht mehr gesprochen wegen des Klimaschutzes oder auch nicht wegen unserer moralischen Verantwortung und Pflicht oder den Klimafolgen, sondern dann ist es ganz oft, geht das ja in so eine Richtung von, ja, und jetzt den ÖPNV auszubauen, das ist übrigens ja eigentlich auch total gut, weil dann ist die Luft in den Städten besser. Oder zu sagen, wenn wir jetzt ganz viel Erneuerbare haben, dann machen wir uns unabhängig von den Autokraten und das ist auch gleichzeitig viel günstiger am Ende als Kohle, Öl und Gas. Und das sind ja alles richtige Argumente, das stimmt ja für diese Fälle. Aber man verkennt damit so ein bisschen, dass der eigentliche Grund, warum wir das gerade angehen, ja doch ein anderer ist. Und das ist eben diese moralische Pflicht, die wir haben, nicht nur gegenüber zukünftigen Generationen, sondern ja auch ganz stark, da muss man ja auch eine globale Perspektive noch mit reindenken, aber diese generationale Frage ist da eben auch ganz, ganz stark. Und wenn wir darüber nicht sprechen, dann denke ich, dass wir eigentlich unser wichtigstes Argument aus der Hand geben. Weil wenn es uns am Ende gar nicht um den Klimaschutz geht, sondern es geht uns zum Beispiel wirklich nur darum, dass, ja, dass Städte gute Luft haben, dann hat das auch nicht so eine Dringlichkeit. Also gute Luft in den Städten, da können wir uns auch in 10 Jahren drum kümmern. Und wenn unser Ziel eigentlich soziale Gerechtigkeit ist, dann sind dafür vielleicht auch gar nicht alle Klimaschutzmaßnahmen die allerbesten Sachen, sondern da sollten wir lieber eigentlich ganz andere Dinge machen. Und da so ein bisschen so eine Klarheit drin zu haben und die realen Gründe, warum wir das machen, die auch immer wieder in den Vordergrund zu stellen und auch den Mut dazu zu haben, das zu machen, selbst wenn das gerade nicht die aktuelle Mode ist, weil sonst schwächen wir uns da mittelfristig eher selber.
Wir kommen so ein bisschen zum Ende zum Podcast, Pauline. Und ich möchte abschließend nochmal unseren Blick ein bisschen öffnen, weil wir ja bei 17 Ziele, das sind ja auch globale Ziele. Ja. Jedes Land auf der Welt committet sich dazu. Nicht nur Deutschland, sondern eben auch der sogenannte globale Süden oder unterschiedliche Kontexte. Fridays for Future ist ja eine globale Bewegung auch geworden. Aus deiner Erfahrung, aber mit dem auch, was du aus anderen Gruppen, aus anderen Fridays for Future Gruppen hörst, wie schaut man aus dem Ausland innerhalb der anderen Bewegungen auf Klimaschutz und das Machen in Deutschland?
Mhm.
Dass wir mal kurz nicht in unserem Blick bleiben, ja, leben bleiben, sondern mal ganz kurz denken, was sagen denn die anderen so?
Das glaube ich auch nicht ganz einheitlich und das verändert sich. Also eine Sache, das ist jetzt nicht ganz genau Klimaschutz, sondern das ist mehr, wie blicken die auf uns als Bewegung. Das finde ich nämlich immer total spannend, sich das vor Augen zu führen. Also Fridays for Future gab es ja in ganz vielen Ländern. Und Deutschland ist eins der ganz wenigen Länder, wenn nicht das einzige, wo es bis heute noch eine starke Bewegung gibt, die hunderte aktive Ortsgruppen hat und wirklich Zehntausende, Hunderttausende Leute auf die Straßen bringt. Und da reden wir ja schon auch regelmäßig mit Menschen in anderen Ländern und die sind dann so, boah, wenn wir dann sagen, ja, diesmal war irgendwie nicht so groß, ne, wir hatten nur 100 Aktionen, dann sind die, was? Die hatten 3. Und wir sind so, scheiße. Und sich das auch mal ein bisschen vor Augen zu fühlen, dass ich glaube, wir haben da schon auch was Cooles geschafft, worauf man stolz sein darf und wo man auch sagen kann, wir haben da immer noch eine krasse Ressource und Machthebel in unserer Hand, den man, glaube ich, nicht, ja, vernachlässigen sollte. Und auf den Klimaschutz selber, da erinnert man sich vielleicht drauf, ne? Merkel, die wurde ja immer so im Ausland als die Klimakanzlerin dargestellt, beziehungsweise hat sich natürlich auch gerne selber immer so dargestellt.
Im Ausland.
Im Ausland, genau. Und das hat eine Ambivalenz auch bis heute, weil tatsächlich ist die EU ja jetzt nicht, im globalen Vergleich sind jetzt nicht die schlechtesten, wenn es darum geht, Klimaschutz umzusetzen, aber eben doch ganz weit davon entfernt, was laut des Pariser Klimaschutzabkommens eigentlich getan werden müsste. Und dazu kommt dann ja auch noch der zweite Punkt von globaler Klimafinanzierung. Also wie unterstützt man ärmere Staaten dabei, die Transformation zu stemmen, aber eben auch, wie entschädigt man sie für Klimafolgen, die in ihren Ländern geschehen, die aber eigentlich ja durch die Emissionen in den Industrienationen verursacht werden. Und da muss man, glaube ich, auch sagen, leistet Deutschland, sind wieder nicht die schlechtesten, aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir da unseren richtig fairen Beitrag bei leisten würden. Und deswegen wird Deutschland und der gesamten EU, also es wird ja viel auf europäischer Ebene dann, also die EU verhandelt ja meistens geschlossen im internationalen Kontext, hat eine ganz große Bedeutung, weil irgendwie klar ist, wir geben da auch eine Richtung vor. Wenn wir jetzt irgendwie da Ambitionen runterschrauben würden, das wäre ein ganz, ganz, ganz fatales Signal global, sondern an uns wird ja auch gemessen, wie kann Klimaschutz funktionieren in Industrienationen. Aber gleichzeitig ist eben auch eindeutig, dass es einen großen Frust gibt, insbesondere eben von den Staaten, die ganz besonders stark vom Klimawandel betroffen sind, bei denen es dann bei den kleinen Inselstaaten ja wirklich um die Existenz eines gesamten Staates geht. Und da gibt es dann, glaube ich, doch irgendwie wenig Verständnis für, ja, den aktuellen Diskurs in Deutschland, dieses Zögern bei vielen Maßnahmen und jetzt eben dabei, wenn man sich anguckt, man möchte irgendwie fossiles Gas, ja, so massiv hochfahren.
Pauline, wenn du, du bist ja viel auch in diesen nicht so einfachen Gesprächen dann unterwegs und natürlich auch in der Kommunikation von Fridays for Future aktiv, wenn du dann immer oder wenn Menschen dann dir sagen, ja, jetzt halt mal einen Ball flach oder so dieses von oben herab auch wieder mit der jungen Generation, mit den Macherinnen und Machern bei Fridays for Future sprechen, hast du einen Hack für vielleicht junge Leute, die uns gerade zuhören, die Ähnliches immer gesagt bekommen, sie wollen sich engagieren, aber es wird dann immer irgendwie auch von oben herab, von welcher Seite auch immer gesagt, ja, nee, komm, jetzt ist Sicherheit wichtiger oder jetzt haben wir andere Schwerpunkte oder ja. Auch die Sätze, die du dann oft hörst, wie reagierst du? Hast du so einen Kernsatz?
Also das Erste, ich glaube, wenn jemand dich so kleinreden will, also muss man sich einfach nicht gefallen lassen, kann man auch, also, ne, was bringt das? Man weiß ja selber, was man machen kann und dass das was bringt und dann muss man den anderen das vielleicht beweisen, indem man dann wirklich was verändert. Und darüber hinaus, ich habe ja ein ganz positives Menschenbild. Ich denke, dass die meisten Menschen gut sind, dass sie was Gutes wollen für ihr eigenes Leben und das für das von anderen. Und deswegen denke ich, dass es eigentlich eine ganz unterschätzte Fähigkeit ist, bei einem Widerspruch oder so einem Konflikt einfach auch erstmal zuzuhören. Also warum glaubst du denn, dass Klimaschutz gerade nicht wichtig ist? Was ist das, was dich beschäftigt? Und meine Erfahrung ist, dass man da doch ganz oft auch auf einen gemeinsamen Nenner kommen kann und dass ja viel auch total zugespitzte Narrative sind, die man dann aus den Medien von unterschiedlichen Parteien mitbekommen hat, wo oft ja auch Konflikte hochgejazzt werden, die es in der Realität so untereinander gar nicht gibt. Also klar, es gibt einen Konflikt ums Klima, aber ich sag jetzt mal, der ist nicht zwischen mir und dir. Und nicht zwischen den meisten Menschen, die jetzt hier in Deutschland leben. So, sondern ich denke, wir haben schon alle ein gemeinsames Interesse offensichtlich daran, dass es uns gut geht, dass es unseren Kindern gut geht, dass der Planet nicht komplett vor die Hunde geht. Und das würden die meisten Menschen ja auch sagen. Und trotzdem haben sie ja oft auch berechtigte andere Sorgen und sagen so, das ist mir wichtig, aber trotzdem mache ich mir gerade noch mehr Sorgen drüber, dass ich es mir nicht mehr leisten kann, zur Arbeit zu kommen. Das ist doch total klar und das ist doch total berechtigt. Und dann zu sagen, ja, stimmt, scheiße eigentlich. Ne? Und du hast auch einen Punkt. Und wie können wir dann da eine gemeinsame Lösung finden, indem wir zum Beispiel dafür sorgen, dass es da eben bessere Politik gibt, die es dir ermöglicht, bezahlbar klimafreundlich zu deiner Arbeit zu kommen. Und ich, ne, also und ich, das, also es gibt Leute, da hilft das nichts. Ne? Die sind so in ihrem Kopf, da muss man dann vielleicht auch nicht mitreden. Aber bei ganz vielen Menschen glaube ich, dass man schon einen guten Common Ground auch irgendwie herstellen kann und dass es sich lohnt, mit Menschen darüber ins Gespräch zu kommen, was sie beschäftigt, warum sie denken, was sie denken, was sie sich für die Zukunft wünschen.
Ach, das spricht wieder so zu mir, dass man wieder mehr miteinander spricht. Wunderbar, danke Pauline. Denn abschließend wollen wir natürlich auch nochmal, wir haben ja so diese, kennst du die 17 Ziele Podcast Playlist, so eine Kitchen Swagger Liste,
ja, wo man
so ein bisschen von Schlager über Techno, über Elektro, ach, das ist alles drin. Es ist ein wilder Mischen, Butterblumenstrauß. Wir brauchen auch deinen Song.
Ihr braucht meinen Song.
Was ist dein Song für unsere Playlist?
Okay, also ich habe einen Song. Er ist jetzt nicht so der tanzbarste Song, aber einer, der mir ganz wichtig ist. Der heißt People's Faces von Kay Tempest und ist ein wahnsinnig toller Song darüber, wie man selbst, wenn ganz viele Dinge total hart sind, die Hoffnung in der Gemeinschaft findet. Und Kay singt in diesem Lied eben, ja, selbst, also frei übersetzt, selbst wenn ich eigentlich total am Boden bin, es geht mir mega schlecht, kann ich spüren, dass sich was verändert, wenn ich in eure Gesichter blicke.
Toll.
Ja.
Das muss erstmal nachwirken. Schön. Das lade ich mir auch gleich mal runter.
So,
danke,
das empfehle ich.
Pauline, ich hau den Camel Power Club raus für Our Sun. Das ist so ein bisschen so ein Kitchen Swagger.
Ja,
was
mega.
Man nach deinem
guter
Song
Ausgleich.
Mal so ein bisschen,
ne? Ja, man hört man meinen Song, dann fühlt man das ganz tief und dann
so.
Mit deinem Song geht man dann raus und
eine High Five
und geht's
auf
an.
Das. Yes. Auch nochmal eine Frage von unserem Podcast. Inspiration. Hast du etwas, ein Podcast, ein Buch oder eine Persönlichkeit, wo du sagst, das ist auch fast schon so eine Neuentdeckung für mich oder so jemand, der dich auch inspiriert? Der, die, das?
Also, das Erste, woran ich denke, das hat überhaupt nichts mit Klima zu tun, darf ich es trotzdem sagen?
Hau raus!
Also, das beste Sachbuch, was ich gelesen habe, war Autocracy Inc., Achse der Autokratien auf Deutsch, glaube ich, von Anne Applebaum. Ist ein Buch, das sich damit beschäftigt, wie die Autokratien dieser Welt global zusammenarbeiten und hat für mich... Also ich habe das gelesen vor Trumps Übernahme, deswegen vielleicht, wenn man es jetzt liest, ist es ein bisschen weniger shocking. Aber war für mich, ja, aber das war für mich so eine gute Zusammenfassung davon, wie das funktioniert, was irgendwie die Bedrohung ist, auf die wir uns einstellen müssen. Und hat für mich auch irgendwie klar gemacht, dass ich da ganz vieles unterschätzt habe. Und ich denke, der Kampf für die Demokratie, gegen die Autokraten dieser Welt, das ist ja ein ganz, ganz, ganz zentraler. Und das fand ich wirklich ein tolles Buch.
Aber es ist ein Sachbuch, oder? Es ist ja kein Roman. Man könnte ja denken, wir leben in Fantasy, oder? Nur noch mal kurz zur Genre-Darstellung.
Nein. Es ist ein Sachbuch. Es ist ein bisschen schlimm. Aber es ist sehr, sehr leicht geschrieben. Also sie schreibt über ganz viele konkrete Beispiele, Anekdoten, wie dann die einzelnen Staaten zusammenarbeiten, was da passiert. Also
wir hören meinen Song und lesen dein Buch parallel.
Ja, ich habe die gute Laune. Ich gebe mir Mühe, das nächste Mal bringe ich mehr schöne Dinge mit.
Das kannst du nochmal wettmachen, weil wir haben ja auch die Tradition, dass wir sind noch in der Zeit, ne? Ja. To-Dos heißt unser Podcast. Cooles Wortspiel, oder?
Nice.
Hast du denn ein To-Do, was du ja gerne umsetzt, wo du auch andere gerne mitnehmen möchtest für dein To-Do?
Ich habe zwei.
Ja, dann.
Das eine im Eigeninteresse. Naja. wir haben ja ein bisschen über den Emissionshandel gesprochen. Und ich glaube, mein ganz kleines To-Do wäre, das einfach mal zu recherchieren. Weil da wissen Leute nicht viel drüber und ist ein großes Thema, muss was passieren. Und wenn ihr euch fragt, wo könnt ihr was machen, vielleicht findet ihr ja da Inspiration als ein Thema, wo man was angehen kann. Also genau, der europäische Emissionshandel 2 heißt der. Und mein zweites To-Do wäre, ich sage euch nicht wo, aber ich sage, geht in irgendeinen Plenum. Oder wenn es kein gutes Plenum von der politischen Gruppe bei euch gibt, dann sucht euch zumindest irgendwie einen anderen Ort, wo ihr einmal die Woche Menschen trefft und miteinander ins Gespräch kommt.
Echte Menschen, nicht nur die digitalen Bots, ne?
Alter, also ich denke mir so.
Muss man ja heute, sorry, aber das finde ich auch wichtig.
Also ich glaube, das tut einem selber, das ist ganz wichtig dafür, wie es einem selber geht und wie man mit dieser Welt umgehen kann, aber ich bin davon überzeugt, das ist ein so elementarer Beitrag für ein demokratisches Zusammensein, dass man noch einmal die Woche zum Sportverein geht und nicht nur mehrmals die Woche zu einem wechselnden Yogakurs, wo immer andere Leute sind. Also das mache ich oft so, ne? Und ich glaube, es braucht noch was anderes. Es braucht Orte des Zusammenkommens, des demokratischen Miteinanders auf einer Ebene, die jetzt nicht nur beim Job in der Schule sind. Also genau.
Ach, danke, Pauline. Das nehme ich zum Beispiel mit.
Ja.
Vielen Dank. Pauline Brünger war bei uns bei To-Dos im Podcast. Danke an euch hier live auf der Republika, dass ihr uns zugehört habt. Aber natürlich auch danke an alle, die jetzt die Ohren gespitzt haben, dabei geblieben sind. Es macht immer so eine große Freude, tolle Gästinnen da zu haben, aber natürlich auch viele Kommentare von euch zu lesen. Schreibt also gerne weiter. Wir freuen uns auf jede Rückmeldung, auf noch weitere Tipps. Und vor allem freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, alles gut.
Ciao, danke und danke für die Einladung.
Ja, tschüss.
17 Ziele, der Podcast.